Ja, ich begrüße euch alle zu unserer kontroversen Diskussion um die anarchistischen Strömungen, aufständischer Anarchismus, Anarcho-Syndikalismus und Individualanarchismus. Ich würde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was so unsere Intention war, die Diskussion hier vorzubereiten. Für uns war ein zentraler Punkt, auch für die Tage, ist ja die Organisierung, weil wir ein Stück weit das Gefühl haben, dass das ziemlich kurz kommt oder der Organisierungsgrad auf jeden Fall schon mal besser war. Und zum anderen, dass es um da Leuten, die sich damit noch nicht, also mit unterschiedlichen Strömungen oder Vorstellungen von der Organisierung noch nicht so auseinandergesetzt haben, zum einen die Möglichkeit zu geben, da einen Einblick zu kriegen, und zum anderen, dass es natürlich auch in den unterschiedlichsten Strömungen, anarchistischen Strömungen, schon auch in der Geschichte immer Kontroversen gab und Diskussionen. Und da auch viele Strömungen, würde ich mal sagen, jetzt nicht wirklich viel miteinander zu tun haben oder machen. Und da einfach ein Stück weit zu gucken, wo sind da die Kontroversen? Wo ist der Sinn hinter einer Organisation und wo sind da auch die unterschiedlichen Vorstellungen und Meinungen? Ja, ansonsten zum Ablauf. Wir haben jetzt drei Referenten hier, die werden alle so einen circa 15-minütigen Input geben zu den unterschiedlichen Strömungen. Die stellen sich vielleicht gleich einfach dann, wenn ich fertig bin, selber oder vor ihrem Part selber kurz vor. Also das sieht dann so aus, dass wir ungefähr, wird es dann 45 Minuten gehen, der Input-Teil. Dann dachten wir so 30 Minuten circa für direkte Fragen an die Referentin und dann aber schon einen fließenden Übergang hinzukriegen zu der kontroversen, offenen Diskussion, die hier dann hoffentlich stattfindet. Wir hatten auch kurz die Option angedacht, dass wenn die Diskussion nicht so recht in Gang kommen sollte oder wenn sie sich so nach 2 Stunden insgesamt also im Kreis dreht, dass es dann auch die Option geben könnte, das Ganze hier in Kleingruppen aufzusplitten, um halt so eine direktere Diskussion zu ermöglichen. Aber das würden wir dann erstmal jetzt offen halten, wenn es nach einer längeren Diskussion hier Menschen gibt, die das Gefühl haben, das könnte Sinn machen, dann sollen sie das bitte sagen. Dann könnten wir versuchen, einfach in kleinere Gruppen uns aufzuteilen. Ansonsten würde ich, wenn es dann die Diskussion übergeht, eine Rednerinnenliste machen und ich bitte alle, mir das irgendwie durch Zeichen verstehen zu geben, dass sie was sagen möchten. Und dann gebe ich jetzt das Wort an die Referenten weiter.
Gut, hallo, ich bin Jörn. Ich mache den Anarcho-Syndikalismus Teil. Wir haben uns so ein bisschen entschieden, dass wir quasi von rechts nach links durchgehen. Also quasi relativ straight Organisierung. Anarcho-Syndikalismus kommt zuerst, dann kommt aufständischer Anarchismus und Individualanarchismus, halt fast keine Struktur mehr oder Struktur oder Organisationskritik im Grunde dann als letztes. Und ich bin hier Mitglied der FAU Hamburg, der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion, und möchte aber trotzdem halt sagen, dass ich natürlich, auch wenn ich jetzt hier jetzt einen kleinen Einblick in den Anarcho-Syndikalismus, so ein bisschen am Beispiel der FAU, wie wir in der FAU organisiert sind, hauptsächlich bundesweit, trotzdem rede ich natürlich für mich selbst, weil ich nicht den Anspruch haben kann, für die ganze Organisation zu sprechen. Wir als Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen versuchen, Gewerkschaftsarbeit zu machen, und zwar dies mit libertären Grundsätzen zu vereinen. Wir sind allerdings keine Gewerkschaft von Anarchisten, sondern wir sind eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Das bedeutet, dass man nicht unbedingt Anarcho sein muss, um bei uns mitmachen zu können. Allerdings müssen gewisse Grundsätze geteilt werden, zum Beispiel das Eintreten für Arbeiterinnen-Selbstverwaltung oder halt, dass Diskriminierung keinen Spielraum haben sollen, wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus oder ähnliche Unterdrückungsmechanismen. Wir sind lokal, wir haben ungefähr in 30 Städten lokale Branchen- und Betriebsgruppen. Darüber hinaus sind wir international in der Internationalen Arbeiterassoziation organisiert, mit anderen kämpferischen Gewerkschaften fast über den ganzen Globus. Noch so kurz am Rand, wir geben alle 2 Monate die Direktaktion heraus, die neben der Graswurzelrevolution die einzige bundesweit entscheidende anarchistische Zeitung ist, soweit ich das weiß. Der Anarchosyndikalismus ist im Grunde relativ einfach zu erklären, weil er im Grunde weniger eine eigene Theorie ist, als vielmehr ein Kampf- und Organisationskonzept. Und da gibt es im Grunde, könnte man das so splitten in 3 verschiedene Parts. Und der erste ist der Kampf um bessere Lebensbedingungen im Kapitalismus. Und dem liegt halt zugrunde, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse eine zentrale Bedeutung für unser soziales Leben haben und somit die Lohnarbeit einer der zentralen Momente der kapitalistischen Unterdrückung ist. Deshalb organisieren wir uns in der Form der Gewerkschaft, um in erster Linie halt geringe Arbeitszeit und höhere Löhne für unsere Mitglieder zu erkämpfen. Arbeiterinnen sind für uns alle Menschen, die ihre Lohnarbeit verkaufen müssen. Das spielt aber keine Rolle, ob es jetzt wie quasi in der traditionellen Arbeiterbewegung jetzt Stahlarbeiter sind oder ob es sich um Leute handelt, die im Callcenter arbeiten oder im Büro oder sonst wo. Außerdem organisieren wir Menschen, die halt auf dem Weg in ihr Arbeitsverhältnis sind, also Schüler oder Auszubildende. Und genauso können sich bei uns noch Leute organisieren, die über ihr Arbeitsverhältnis schon hinaus sind, also Rentner. Einzigen Menschen, die keine Chance haben, in einer anarchosyndikalistischen Gewerkschaft aufgenommen zu werden, sind Mitglieder staatlicher Repressionsorgane, wie zum Beispiel Polizei und Militär oder auch Richter. Und auf anderer Seite, oder halt Chefs, weil diese halt über Arbeitsverhältnisse bestimmen können und diese auch beendigen können. Also dann quasi im direkten Gegenpart zu den Gewerkschaften, zu den Interessen unserer Mitglieder stehen. Und damit wäre dann eine Interessenvertretung äußerst schwierig. Allerdings muss es nicht dabei stehen bleiben beim gewerkschaftlichen Ansatz, sondern es ist genauso angedacht, dass sich Stadtteilsyndikate oder Mieterinnen-Syndikate gründen, wo halt dann geguckt werden kann, wo man halt die Lebensbedingungen verbessern kann. Das Wichtigste für uns ist aber, dass die Leute sich selbst organisieren, dass man sich im Alltag organisiert, da wo man wirklich selber vom kapitalistischen System betroffen wird. Und das schließt ein, dass wir keine Stellvertreterinnenpolitik machen. Das bedeutet, wir kämpfen nicht für Leute, die nicht kämpfen wollen. Also wir verteilen, das gab es innerhalb der Geschichte der FAU und auch des Anarchosyndikalismus natürlich schon, dass wir verteilen keine Flugis irgendwo bei irgendwelchen Leuten vom Betrieb, sondern es müssen Leute wirklich zu uns kommen und sagen, hier, wir wollen kämpfen, könnt ihr uns unterstützen. Dann würden wir das machen, aber einfach so ins Blaue hinaus irgendwie Aktionen machen für Leute, die gar nicht kämpfen wollen, das ist nicht unsere Intention. Okay, ich versuch's mal. Zur Durchsetzung unserer Forderung gibt es bei uns das Mittel der direkten Aktion. Das Wort haben vielleicht viele schon mal gehört, wurde halt im Anarchosyndikalismus entwickelt und bedeutet, dass man halt die Lebensverhältnisse, dass man halt Aktionen macht, nur Aktionen macht und die Lebensverhältnisse direkt verbessern. Das heißt, irgendwelche Demos oder irgendwelche Aktionen, die so Protest sind oder die einfach nur so bitten sind, dass die derzeit Regierenden irgendwie für uns das Leben doch ein bisschen schöner machen, ist nicht im Sinne des Anarchosyndikalismus. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass die FAU in der Vorbereitung zum Beispiel zu Protestaktionen gegen den G8 irgendwie so gut wie gar nicht beteiligt war, auch wenn Einzelmitglieder vielleicht hinterher auf der Demo mit Sicherheit waren, aus was für Gründen auch immer, aber halt die Vorbereitung dazu wurde irgendwie in der FAU gar nicht getragen. Und wir sind auch zum Beispiel sehr skeptisch, was die immer wieder aufkommenden Studi-Proteste irgendwie so geht, weil es auch in erster Linie da meistens darum geht, also zumindest ist es unsere Meinung, oder so nehmen wir das wahr, dass es darum geht, einfach nur zu bitten, ja bitte schafft doch die Studiengebühren für uns ab oder sowas. Und das finden wir Das ist nicht so, das ist nicht das, was Anarchosyndikalismus im Grunde als Intention hat. Die zweite Gruppe, der zweite Teil des Anarchosyndikalismus wäre im Grunde die Schaffung der Struktur, um den Kapitalismus abzuschaffen. Im traditionellen Anarchosyndikalismus sah das so aus, dass sich möglichst viele Leute in den anarchosyndikalistischen Gewerkschaften organisieren sollen. Wenn das dann passiert ist, wird der Generalstreik ausgerufen und die revolutionären Massen übernehmen dann quasi den Laden. Der dritte Aspekt ist dann, wenn halt, ist ja quasi die Organisierung der neuen Gesellschaft aus den Gewerkschaftsgruppen, die dann ja quasi die sich auskennen in den ökonomischen Betrieben, die wissen, was sie da machen sollen, soll dann quasi die Verteilung organisiert werden. Das heißt, aus den kämpferischen Gewerkschaftsgruppen werden dann quasi, ja, wird die Verteilung der Güter und so halt gemacht. Damit soll halt die neue Gesellschaft entstehen. Ich persönlich würde mich aber bei Punkt 2 und 3 halt ein bisschen für ein Bilderverbot und nicht ein bisschen für ein Bilderverbot sozusagen aussprechen. Wie die Revolution gemacht wird und wie sie dann aussieht, das wird sich erst in der Situation selbst entscheiden. Alles andere, wenn man das quasi vorher schon bestimmt, kann meiner Meinung nach nur im Dogmatismus enden. Weltanschauungen und auch Utopien irgendwie zu entwickeln, sind meiner Meinung nach der falsche Weg. Es geht halt in erster Linie darum, das Bestehende zu kritisieren und zu gucken, wie man die neue Gesellschaft nicht haben will, um halt dieser Gefahr des Dogmatismus zu entgehen. Die theoretische Grundlage für den Anarchosyndikalismus ist in erster Linie, würde ich sagen, weniger anarchistisch, als in erster Linie geprägt von der Kritik der politischen Ökonomie, die von Marx in seinem Hauptwerk Kapital entwickelt wurde. Dazu kommen natürlich anarchistische Herrschaftskritik und hat auch Teil eigener syndikalistischer Tradition, die halt von Rudolf Rocker oder Augustin Suchi entwickelt wurde. Na gut, die Kritik der politischen Ökonomie, würde ich auch sagen, sagt, dass halt die Gesellschaft in zwei Teile organisiert ist. In die einen Teil der Menschen sind die ihre Lohnarbeit verkaufen müssen und die andere sind die daraus Profit machen. An dieser Linie organisieren wir uns, also quasi an der Klassenlinie. Das sollte aber auch nicht überbewertet werden, wie es also zum Teil in der traditionellen Arbeiterbewegung passiert ist. Das heißt noch lange nicht, dass irgendwie die einen gut sind und die anderen schlecht. Erstens sind Arbeiterinnen nicht nur verblendete Idioten, also zumindest die jetzt halt irgendwie noch nicht in der FAU sind, sondern sind halt teilweise auch aus eigenem Antrieb reaktionär. Und außerdem ist der Kapitalismus ein System, was auf eigenen Gesetzen von Konkurrenz beruht. Und Arbeiter und Kapitalisten müssen sich beiden Gesetzen unterwerfen, diesen Gesetzen der Konkurrenz. Und wenn sie dies nicht tun, müssen sie zwangsläufig untergehen. Aus meiner Sicht gibt es daher nicht speziell nur böse Chefs, sondern im Grunde nur schlecht organisierte Belegschaften. Konkret sieht unsere politische Arbeit und gewerkschaftliche Arbeit derzeit so aus, dass wir versuchen, in Betrieben, in aller Art von Betrieben Fuß zu fassen und Betriebsgruppen zu gründen. In Hamburg sind wir zurzeit in zwei Betriebsgruppen organisiert und daraus dann mögliche Kämpfe für bessere Lebensbedingungen unserer Mitglieder zu ermöglichen. Einer unserer großen Erfolge, wenn ich das mal so sagen darf, war letztes Jahr die Strike-Bike-Aktion, davon habt ihr vielleicht was gehört. Da wurde in einer Belegschaft in Nordhausen, war halt mit Werksschließung bedroht, daraufhin hat sie eigenständig den Betrieb besetzt und in der Zusammenarbeit mit der FAU wurde es dann geschafft, 1800 Fahrräder, die sogenannten Strike-Bikes, zu produzieren in Selbstverwaltung und das hat bundesweit für Furore gesorgt. Des Weiteren sieht unsere politische Arbeit halt in Info- und Kulturveranstaltungen aus. Also hier in Hamburg betreiben wir zum Beispiel auch das Zentrum Schwarze Katze mit eigener Bibliothek. Zum organisatorischen Aufbau. Die FAU ist wahrscheinlich für die meisten anarchosyndikalistischen Gewerkschaften so, ist halt aufgebaut in lokale, regionale, bundesweite und internationale Föderationen. Dabei ist aber das Wichtigste, dass jede Einheit entscheidet selber darüber, was sie tut. Es gibt halt keine Hierarchie von oben, die halt sagt, du darfst das nicht machen und das nicht machen, sondern jede Gruppe ist halt autonom. Das Beste, also im Idealfall sind halt in verschiedenen Städten halt Branchen, verschiedene Branchenorganisationen zu einer Lokalföderation zusammengeschlossen. Die treffen sich dann bundesweit, also treffen sich dann in Regionalföderationen, also zurzeit gibt es 4, Norden, Süden, Osten, Westen. Das muss aber nicht so straight sein, das könnte man auch unterteilen. Und diese, und jährlich findet der bundesweite Kongress statt, in dem die ganze FAU quasi mit Delegierten zusammentritt, mit Delegierten aus den lokalen Föderationen. Dass, die, ja, dass wir international auch noch zusammengeschlossen sind mit der IAA, habe ich schon erzählt. Wir haben keine bezahlten Funktionäre. Bezahlt wäre sogar vielleicht gar nicht so kritisch, weil irgendwann, wenn halt viel Arbeit aus dem Raum fällt, ist es vielleicht nicht mehr anders machbar. Wichtig ist aber, dass wir auf jeden Fall keine weisungsgebundenen Funktionäre haben. Also alles ist einmal im Jahr, habe ich ja schon gesagt, gibt es den Kongress. Und da wird die sogenannte GECO gewählt. Das sind meistens, es gibt 3 verschiedene Sekretariate. Zusammenarbeit mit internationalen, also mit unseren internationalen Schwesterorganisationen ist eins. Dann ist das andere ein Organisationssekretariat, was so den Mitgliederrundbrief erstellt. Und dann gibt es auch noch das, ja, die Kasse. Also wir haben halt auch, die FAU verfügt natürlich über Geld. Die haben aber keine Entscheidung. Diese Entscheidungen müssen, also wenn es Entscheidungen gibt, müssen nochmal Delegiertentreffen stattfinden. Wie gesagt, jede Einheit entscheidet für sich selbst. Unser Vorteil unserer Organisation, meiner Meinung nach, sind im Gegensatz zu nicht anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, dass die Basis entscheidet, wann sie kämpft, wofür sie kämpft und vor allen Dingen, wann sie den Kampf beendet. Hat schon oft genug in der Geschichte gegeben, dass irgendwie die IG Metall oder so, dass sie, dass das Leute, also gerade haben wir so einen Fall bei einer Firma, in der wir organisiert sind, dass halt quasi die Belegschaft mit der Firmenleitung was ausgehandelt hat, womit beide zufrieden sind und die IG Metall war damit nicht zufrieden, hat gesagt, nö, machen wir nicht. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns entscheidet jeder, also bei uns entscheiden die Leute, die kämpfen, selber dafür, wann sie ihren Kampf beenden und was, wann sie, wofür sie kämpfen. Gegenüber zu anarchistischen Gruppen finden wir, oder ich, unsere Vorteile, dass wir eine langfristige Organisation haben, die nicht an einzelnen Biografien in autonomen Gruppen hängen bleibt. Wir haben eine verbindlichere Organisation und sind, das kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen, weniger subkulturell, bilden halt quasi mehr eine Öffentlichkeit für Leute, die nicht aus der anarchistischen Szene kommen, sondern die halt irgendwie glauben, dass man auch mit dich, also dass halt irgendwie auch eine andere Gewerkschaftsarbeit möglich ist und sich dann vielleicht mit uns zusammenschließen. Durch unsere etwas verbindlichere Organisation ist es halt möglich, Kämpfe schneller zu organisieren, auch in verschiedenen Städten Protestaktionen schneller vom Stapel laufen zu lassen und sowas. Ja. Okay. Und damit würde ich meinen Teil, mein Input-Referat jetzt mal beenden.
Ja, ich will den aufständischen Anarchismus vorstellen. Vielleicht kurz als grobe Begriffserklärung aufständischer Anarchismus, den Aufstand als Taktik oder auch das Konzept des Angriffs, um es ein bisschen aufzudröseln und um auch irgendwie so einen kurzen Einstieg zu geben, dass es nichts irgendwie, was gestern irgendwo aus der Tasche gefallen ist, sondern Aufstand war dem Anarchismus oder den Anarchisten schon immer ziemlich nah und wurde dann im Prinzip relativ bald auch als Taktik und Ideologie ausgearbeitet von einigen Anarchistinnen und Anarchisten. Das hat dann so ausgesehen, dass irgendwann in den 1860ern, 70ern die ersten anarchistischen Banden und Gruppen angefangen haben, einfach sich zu überlegen, dass man Aufstände ja auch einfach initiieren könnte und haben dann zum Beispiel in Italien, Frankreich und in anderen Ländern, zum Beispiel in Bologna oder Lyon oder so, mit verschiedenen Gruppen oder Banden Städte besetzt, zum Beispiel die Steuerregister niedergebrannt und erklärt, dass die Stadt ab jetzt nicht mehr staatlich regiert ist und dann darauf gesetzt, je nachdem wie die sozialen Gegebenheiten waren, dadurch den Ausstand hervorzurufen und die Situation zu nutzen oder sich halt ziemlich blutig niederschlagen zu lassen. Und das nur mal so, um zu erklären, dass das Ganze schon ein bisschen älter ist. Und das hat sich ziemlich weiterentwickelt in verschiedene Richtungen. Viele sich damals als aufständische Anarchisten definierende Leute haben sich dafür entschieden, in die Legalität zu gehen und halt als organisierte Banden oder Gruppen aus dem Untergrund oder clandestin, tja, den Staat anzugreifen. Ja, viele haben sich aber wiederum auch einfach ja, in andere Bewegungen unterwandert und haben von da aus weitergekämpft. Und ja, ich will euch einfach den aktuellen aufständischen Anarchismus ja, so ein bisschen als aufständischer Anarchist versuchen nahezubringen. Also das Konzept als Aufstand zu nutzen, ist halt so gedacht, dass unsere Kämpfer als Anarchisten in ja, soziale Unruhen, Spannungen und praktisch gesehen in jeder Situation eingebettet werden kann. Also wir sehen es halt so, oder ich sehe es so, dass im Prinzip jede soziale Situation eine potenziell aufständische werden kann. Und aufständische Praxis bedeutet dann halt revolutionäre Aktivitäten, die Initiative ergreifen und nicht darauf warten, dass potenzielle Dinge passieren oder sich irgendwie mit einem Aufbauprozess oder irgendeiner Organisierung ja, abhandeln, sondern einfach konkret angreifen. Und ja, wir brauchen keine Organisierung aufzubauen, um sie erst wachsen zu lassen und mehr zu werden, bevor wir agieren. Also die Devise ist dann ja, im Angriff und im Handeln zu lernen und dadurch ja, quasi das Handeln zu verbessern und warten und aufbauen wird nur warten lernen. Und das ist auch ein bisschen die, ja, die Initiative des Ganzen. Um so ein bisschen die Utopie oder die Aussicht davon aufzuzeigen, ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass aufständische Anarchisten eigentlich schon immer autonom gehandelt haben und autonom organisiert waren und die Aussicht auch nicht darin stand, auf irgendwie irgendeine große Revolution zu warten oder irgendwo die revolutionären Massen abzuholen oder sowas, sondern im Prinzip ja, die ständige Konfrontation zu suchen und eine ständige ja, konfrontative Handlung, ja, Haltung einzunehmen, um ja, diese Eskalation zu nutzen, um soziale Verhältnisse oder Verhältnisse ja, zum Stagnieren zu bringen und dadurch einzugreifen und eine andere Perspektive oder eine andere Möglichkeit zu schaffen und den Staat auch einfach zu versuchen, so ein bisschen in die Defensive zu bringen. Und das Ziel ist dann sozusagen nicht die große Revolution, die irgendwann folgen wird, sondern das Ziel ist der Kollaps. Und den brauche ich nicht irgendwie in hunderten von Jahren herbeizusehen, sondern den versuche ich irgendwie heute und morgen aufs Neue wieder zu erlangen. Und was die Organisierung angeht, ja, sehe ich oder sehen wir als aufständische Anarchisten ganz klar unsere Lösung in der informellen Organisation, das heißt in autonomen Gruppen, die kleinstmögliche Stufe von Organisierung einnehmen, um sich halt die Kraft und die Fähigkeiten der Einzelnen zu sparen und eine maximale Handlungsfähigkeit und Stärke ja, zu nutzen. Das heißt, um mal so ein praktisches Beispiel zu nennen, ja, was wir ganz klar kritisch sehen, ist halt zu viel Energie oder der Organisierung die Aufmerksamkeit und Energie zuzuwenden. Also seien es große Aufbauprojekte nach innen oder auch, um es irgendwie ein bisschen kleiner zu sehen, die Erhaltung von so Infrastrukturen nach innen, die einfach unglaublich viel Energie fressen und unserer Meinung nach im Prinzip die Menschen davon abhalten, einfach das zu tun, was ihre Intention ist, nämlich zu kämpfen und ja, sich dem Umsturz zu widmen, dem Aufstand. Und praktisch kann das heißen, dass wir einfach in kleinen, wechselnden Bezugsgruppen organisiert sind, die halt natürlich als Grundsatz haben müssen, eine hohe Affinität zueinander zu haben, klar, soziales Vertrauen und auch irgendwie der gemeinsame Ausbau und Aufbau von so Gedanken ist da natürlich total essentiell, aber diese Gruppen halt nicht irgendwie zu fixieren und damit irgendwas Großes herzurichten, sondern einfach sich zusammenzufinden für spezifische Projekte einfach, diese Gruppen wachsen und ja, kleiner werden zu lassen, wie es halt gerade nötig ist für die spezifischen Kämpfe und so einfach zu agieren und anzugreifen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt oder irgendwie die Zeit dran ist, damit was zu machen. Und die informelle Organisation, also organisiert sein in autonomen Kleingruppen, ist halt auch die Reaktion auf eine ziemlich ausgeprägte Kritik an fester Organisierung, dem Organisator und auch an der Organisation. Das heißt, die Kritikpunkte liegen da zum Beispiel darin, neben diesem Aspekt des Aufbauprozesses und des Aufbauens von Strukturen, auch darin, dass halt solche festen Strukturen dazu neigen, noch eher meinungsfestigen, also kollektive Meinungen hervorzurufen und halt unfreiheitliche Strukturen entstehen lassen. Also noch mehr Hierarchien zum Beispiel werden so noch mehr bedingt als sowieso schon zwischen Menschen. Also es ist einfach was überall entsteht und präsent ist, und da irgendwie kontinuierlich dran zu arbeiten, da sehen wir es halt so, dass eine feste Organisierung oder ein Aufbau einer Organisation nicht gerade positiv dazu beiträgt, dass Menschen halt Rollen einnehmen, die wir in unseren Strukturen überhaupt nicht brauchen, um zu agieren. Und dann ist ganz klar der Punkt, dass eine feste Organisierung oder eine Organisation auch in Bewegungen oder Strömungen einfach die Position einer Institution über bestimmte Themenfelder einnimmt. Also das ist auch eine ganz klare Kritik, also dass eine feste, existierende, immer wieder auftretende Organisation auch ganz klar schnell sich zu einer Institution über bestimmte Themenfelder entwickelt, was einfach nicht nötig ist und so einer Bewegung oder auch einem bestimmten Ziel nichts Positives beiträgt, sondern einfach die Gruppe angreifbar für Staat- und Repressionsorgane macht. Und ich meine, das müssen wir halt nicht unbedingt begünstigen, sondern uns einfach eher noch unsichtbarer machen, um so besser agieren zu können und halt nicht irgendwie dem immer weiter wachsenden Antiterror-Zeitalter und Polizeistaat zuzuspielen, sondern einfach mal schneller sein als Staat und Helfer. Und die Kritik an Organisator und Organisation ist natürlich ganz klar praktisch gesehen jetzt eine an linken Organisationen. Wenn man jetzt die autonome Bewegung jetzt in Deutschland betrachtet, ist es natürlich so, dass die Autonomen sowieso viel aus Italien und aus anderen Ländern übernommen haben, wo halt irgendwie verschiedenste Organisierungskonzepte schon durchgespielt wurden. Das heißt, hier das Konzept von Kleingruppen und Bezugsgruppen ja schon oft praktiziert. Aber es geht auch ganz explizit darum, die Bildung von festen Gruppen zu kritisieren. Nicht aus dem Hintergrund jeglicher Struktur feind zu sein, sondern eher unter dem Hintergrund zu sagen, dass alle Zeit, die wir in solche internen Sachen stecken und uns da die Illusion machen, mit so einem Aufbau irgendwas zu begünstigen später, dass uns das einfach die Zeit raubt, die wir schon nutzen könnten, um einfach schon lange dabei zu sein, nämlich den Staat praktisch zu zerlegen und die Eskalation beizuführen. Und das ist so ein bisschen ganz grob die Organisation oder Organisierung angeschnitten. Und wie sich irgendwie verschiedene aufständische Projekte oder Anarchistinnen bewegen, kann halt können die verschiedensten Felder und auch die verschiedensten Momente sein. Also es gibt viele aufständische Projekte, die einfach in quasi offenen Kollektiven und Projekten organisiert sind. Es gibt davon auch in Europa und gerade auch auf anderen Kontinenten einige, die sich für diesen Weg entschieden haben. die Arbeitsfrage und die Sozialfrage ist da ziemlich aufs Hier und Jetzt bezogen. Also um jetzt mal zur FAU überzugehen, also von Arbeiten haben aufständische Anarchisten eigentlich noch nie was gehalten und haben das eigentlich eher immer mit der Pistole in der Bank geklärt. Und das ist natürlich jetzt zeitlich gesehen, und das wissen natürlich auch die meisten aufständischen Anarchisten, nicht der Pauschalfall, dass jetzt jede Anarchistin oder jeder Anarchist sich das Geld, was für die Kämpfe nötig ist, in der Bank nebenan holen kann. Aber um mal konkrete Beispiele zu nennen, also Aufständische im etwas weiteren Süden Europas, nehmen wir Italien, Spanien oder Griechenland, machen das schon ganz gerne auch noch. Und dass die Organisierung, was Arbeit angeht, einfach kein Thema ist, ist auch wieder auf den Gedanken zurückzuführen, dass das gesagt wird, wir wollen einfach in dieser Gesellschaft, wir wollen diesen Verhältnissen keinen Moment zuspielen, sondern wir wollen einfach hier und jetzt und heute und jeden Tag wieder dem Kollaps dieses Systems und dieser Verhältnisse, auch unter denen natürlich auch Genossinnen arbeiten müssen und sowas, den einfach jeden Tag zu setzen. Da irgendwie so historische Hintergründe noch zu nennen, das waren nicht unbedingt und auch nicht in den wenigsten Fällen, aber in einigen Fällen eigentlich nur Anarchistinnen und Anarchisten aus sozialen Bewegungen. Oft waren das auch einfach Aufständische, die sich klar als Staatsfeinde definiert haben und sich dadurch eher sozialen Themen dann später zugewandt haben oder in sozialen Bewegungen agiert haben, können aber auch einfach gerade in der früheren Zeit illegale Gruppen gewesen sein, die sich halt als Anarchisten definiert haben und so unterwegs gewesen sind. In Europa gibt es jetzt, um auf jetzt zurückzukommen, relativ große Netzwerke von verschiedenen aufständischen Projekten, sei es irgendwie Kollektive wie 325, so ein englisches Kollektiv, was halt so internationale anarchistische Kämpfe versucht irgendwie zu dokumentieren und zusammenzufassen und auch einen Austausch beizubringen, so wie halt irgendwie viele aufständische Gruppen, die sich halt auch an Geschichten wie Unruhen in Frankreich, dem Aufstand in Griechenland und Kämpfen in Südamerika beteiligt haben. Und ich glaube, das war es erstmal mit meiner Kurzgeschichte. Wir haben da einfach, glaube ich, das nicht so fest vorher vorgelegt oder so.
Also nur Verständnisfragen vielleicht, ne? Also wir machen danach eine große Fragerunde. Also.
Okay, dann mache ich das letzte Impulsreferat. Ich bin der Gabriel Kuhn. Ich bin eingeladen worden, um zum Individualanarchismus zu sprechen, weil ich mich recht viel mit dem Anarchismus in den USA auseinandergesetzt habe, wo ich auch länger gelebt habe und dort in der Bewegung aktiv war. Erstens ist so die Tradition des klassischen Individualanarchismus sehr stark mit den USA verbunden. Und im Rahmen des zeitgenössischen Anarchismus in den USA gibt es verschiedene Gruppen, die oft dem Individualanarchismus zugerechnet werden, wenn man sie an so einer klassisch-historischen Unterteilung zwischen Individualanarchismus und Sozialanarchismus orientiert. Wobei viele dieser Gruppen oder eigentlich fast alle mittlerweile sich selbst nicht als individualanarchistisch bezeichnen würden. Dazu sage ich jetzt gleich noch was. Ich habe jetzt kurzfristig mein Programm hier etwas umgestellt und werde jetzt etwas improvisieren. Der Grund ist der, dass ich mich selber nicht als Individualanarchist verstehe. Ich will aber jetzt gleichzeitig da nicht Spielverderber sein, wenn es da um eine kontroverse Diskussion geht. Das heißt, ich werde jetzt da keine so eine neutrale Darstellung der Geschichte des Individualanarchismus machen, wie ich es ursprünglich vorgehabt habe, sondern gewissermaßen Position beziehen. Dazu muss ich allerdings ein bisschen schummeln. Ich werde Position beziehen für eine Gruppe, die in diesen zeitgenössischen Diskussionen oft so als Paradebeispiel für eine individualanarchistisch orientierte Gruppe genannt wird, nämlich das Crimethink-Kollektiv. Das Schummeln hat damit zu tun, dass sie Crimethink selbst nicht als individualanarchistische Gruppe verstehen wird. Ich würde es in dem Zusammenhang, möchte es auch hier nochmal ganz klar darstellen, also klarstellen, dass ich das auch nicht so sehen will. Und ich hoffe, dass das auch nie irgendwie so bis zu Crimethink vordringt, dass ich das je behauptet hätte. Also da stehen Freundschaften auf dem Spiel. Warum ich für Crimethink Position beziehe, also ich habe da auch kritische Positionen oder Verhältnis dazu, aber im Großen und Ganzen habe ich großen Respekt für das Projekt, kenne Leute, habe mit denen zusammengearbeitet und fühle mich dadurch sozusagen, ist für mich okay, diese Verteidigungsrolle da in dem Rahmen der Diskussion einzunehmen, was ich für den klassischen Individualanarchismus nicht machen könnte, beziehungsweise auch nicht für Gruppen, die in der Tradition des klassischen Individualanarchismus stehen und da heute noch aktiv sind. Ich sollte in dem Zusammenhang vielleicht erwähnen, dass es in Deutschland eine Zeitschrift gibt mit dem Titel Espero, die sich wahrscheinlich auch als bundesweite anarchistische Zeitschrift verstehen würde.
Weil, glaub,
bitte? Bitte? Espero, ich hoffe. Um das noch zu ergänzen zur direkten Aktion und zur Graswurzelrevolution. Was ich mir jetzt gedacht habe, was ich eben jetzt einfach machen werde, ist, dass ich so ganz kurz skizzieren werde, wofür Crimethink steht. Ich werde dann versuchen, in dem Zusammenhang einfach so als Informationsinhalt die Parallelen aufzuzeigen, die es gibt zwischen Crimethink-Positionen und Positionen des klassischen Individualanarchismus und dann aber auch bestimmte Differenzen aufzeigen. Wenn ich von klassischem Individualanarchismus spreche, wie gesagt, ich mache das jetzt nur ganz kurz, damit meine ich diejenigen Anarchisten, und es waren tatsächlich praktisch ausschließlich Männer, die sich ja selbst als Individualanarchisten bezeichnet haben. Der Zeitraum, in dem diese Männer hauptsächlich aktiv waren, war etwa 1880 bis 1920. Die Namen, die da im Zentrum stehen, sind Benjamin Tucker aus den USA, John Henry Mackay oder dann eingedeutscht oft Mackay, in Deutschland, schottische Abstammung, Emile Armand in Frankreich könnte man da noch dazu erwähnen. In dem Zusammenhang, es ist wirklich schwierig, glaube ich, auch allgemein was zu Individualanarchismus zu machen, weil sehr viele Leute oft als Individualanarchisten bezeichnet worden sind, die sie selber nie so bezeichnet haben. Also es ist wirklich so, also die Selbstbezeichnung ist wirklich so auf diese Gruppe, Tucker, Mackay und ein paar andere reduziert. Also selbst so Leute wie Max Stirner, der oft so als klassischer Individualanarchist bezeichnet wird, hat die Bezeichnung für sich selber nicht verwendet. Auch andere Leute, Henry David Thoreau oder die da immer wieder auftauchen, auch nicht. Es ist auch schwierig, den Anarchokapitalismus als Individualanarchismus zu bezeichnen, weil es immer wieder passiert. Also das ist sozusagen ein allgemeines Problem mit dem Individualanarchismus. In diesem Zusammenhang jetzt auch eben diese Vorstellung von Crimethink, obwohl sie sich selber nicht als solche bezeichnen. Crimethink-Positionen. Also ein wesentlicher Punkt ist, dass die Änderung, also auch die gesellschaftliche Änderung, halt beim Individuum beginnt, beziehungsweise dass die individuelle Änderung oder dass gesellschaftliche Änderung nicht von individueller Änderung abgekoppelt werden kann. Das ist auch ein Thema des klassischen Individualanarchismus, so dass, was so historisch oft als Lebensreform bezeichnet worden ist, einen wesentlichen Teil politischer Aktivität ausmacht. Also Sachen wie Betonung, Umgang mit eigener Sexualität, in Vorstellung klassischer Sexualitätsformen, Experimente mit neuen ist da ein wesentlicher Teil. Ernährungsverhalten, also zum Beispiel Veganismus, ja, in Crimethink-Zusammenhängen sehr stark diskutiert worden, einen klassischen Individualanarchismus, was so Vegetarismus erfolge, spirituelle Fragen zum Teil, sehr starkes künstlerisches, kulturelles Element, das auch bei Crimethink sehr stark im Vordergrund steht, also gibt es ganz starke Verbindungen halt zur Punk-Szene. Und dann halt auch so quasi situationistische, wenn man so will, Interventionen, also so Interventionen im Alltagsleben, keine Ahnung, dass irgendwie halt der Verkehr umgeleitet wird durch irgendwelche gefälschten Dörfer und es wird halt als politische Aktion betrachtet, weil es halt so diese alltägliche Ordnung halt sabotiert. Damit in Zusammenhang stehend auch, wird auch sozusagen sehr stark politisiert unser alltägliches Verhalten beziehungsweise der alltägliche soziale Umgang mit Leuten, mit denen wir zu tun haben. Also so ein klassisches Crime-Think-Beispiel ist auch wieder, dass eigentlich, wenn man sich so anarchistische Gesellschaft vorstellt, dann kann man sich anschauen, wie wir uns oft in unserer Familie bewegen oder in Freundeskreisen und wie da unser Leben ausschaut und dass das sehr oft halt auf so solidarischem Verhalten basiert und dass das quasi so ein Kernmodell für anarchistische Gesellschaft sein könnte und das halt gelten würde, so diesen Prinzipien, denen wir in diesen Kreisen halt folgen, in unserem sozialen Umgang, dass wir die halt gesellschaftlich ausdehnen. Was Organisation betrifft, gibt es halt eine starke Organisationsskepsis. Das ist auch immer noch sozusagen parallel zum klassischen Individualanarchismus. Die Grundlage von Organisationsideen ist halt da das Prinzip der freien Assoziation. Also Individuen verbinden sich halt mit anderen, wenn sie halt Lust dazu haben oder sie davon was versprechen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so doll hinhaut oder sie sich in diesen Gruppen nicht mehr wohlfühlen, dann trennen sie sich halt wieder davon. Wobei, also wie groß diese Organisationsformen dann wären, das ist eigentlich relativ offen gelassen oder so. Also es ist durchaus so in Crime-Think-Zusammenhängen, zum Beispiel, dass es da schon Ideen gibt, also große Föderationen irgendwie in Nordamerika zum Teil aufzuziehen. Das ist jetzt nicht unbedingt, ein Widerspruch zu Crime-Think-Prinzipien, nur dass das halt sozusagen offen sein muss und das Einzelne, dass man halt da nichts unterschreiben muss, Mitgliedschaft oder da dann offiziell ein- oder austritt oder so, das wäre problematisch. Wichtiger Aspekt ist also das, was im deutschsprachigen Raum halt so als Freiraumpolitik bezeichnet werden würde. Also, was weiß ich, besetzte Häuser, autonome Zentren, wobei es da auch immer noch starke Anknüpfungspunkte an klassischen Individualanarchismus gibt, weil dort halt auch auf diesem Prinzip der freien Assoziation beruhend halt Kommunenbewegung sehr stark war, vor allen Dingen halt auch in den USA. Wichtig ist auch wiederum immer nur Parallele zum klassischen Individualanarchismus, dass die soziale Frage sozusagen nicht im Mittelpunkt der politischen oder revolutionären Tätigkeit steht, beziehungsweise die Idee der gesellschaftlichen Umwälzung nicht über die soziale Frage oder ökonomische Widersprüche definiert wird. Also solche Begriffe wie Klassenkampf oder Proletariat, die halt in vielen Teilen der anarchistischen Bewegung historisch ganz zentral waren, spielen eigentlich bei Crime Think keine wirklich wichtige Rolle und das war im klassischen Individualanarchismus so. Wobei es, was so diese wirtschaftlichen Ansätze, da kommen wir jetzt nur dazu, zwischen klassischem Individualanarchismus und Crime Think betrifft, da gibt es also dann Unterschiede. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch nur, dass so diese Vorstellung einer großen Revolution ist auch keine Vorstellung, also weder die im Zentrum steht, weder bei Crime Think noch im klassischen Individualanarchismus. Es geht halt sehr viel so um eben diesen alltäglichen Wandel, die Änderung halt seines eigenen Verhaltens, das Schaffen von Freiräumen und so gewissermaßen halt auch eine alltägliche Revolution, wenn man will, mit der man halt den Staat und den Kapitalismus quasi aushöhlt, anstatt ihn in einem so einen großen Umsturz zu machen. Unterschiede zwischen diesen Crime-Think-Positionen und klassischem Individualanarchismus liegen ganz klar in der Frage des Pazifismus. Also klassischer Individualanarchismus war streng pazifistisch orientiert. Das ist Crime-Think keinesfalls. Also alle, die irgendwann einmal in Crime-Think-Publikationen reingeschaut haben, werden das allein an dem Bildmaterial schnell erkennen, dass das keine pazifistische Bewegung ist. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass Crime Think recht stark eingebunden ist in das, was man so allgemein als Aktivismus bezeichnet. Also die Leute gehen schon viel auf Demos und unterstützen das auch und helfen da sehr stark zum Teil in Vorbereitungen mit. Im klassischen Individualanarchismus war es tatsächlich so, dass der Rückzug so aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen recht stark war. Also wenn man sich so gerade diesen Zeitraum 1880 bis 1920 anschaut, also Leute wie Benjamin Tucker waren überhaupt nicht verbunden mit den sozialen Kämpfen in den Staaten, ähnlich mit John Henry Mackay, also da hat es kaum Berührungspunkte gegeben mit den sozialen Kämpfen, die in Deutschland zu der Zeit stattgefunden haben. Ein Unterschied, das habe ich schon genannt, liegt da noch im ökonomischen Zugang, also etwas, oder den Alternativen zum Kapitalismus, wenn man so will. Etwas, das vielleicht das stärkste Vermächtnis so des klassischen Individualanarchismus ist, ist, dass im klassischen Individualanarchismus so der Mutualismus als ökonomische Theorie halt stark im Zentrum gestanden ist. Also ganz einfach gesagt, die Idee, dass gerechte Ökonomie auf der Basis einer gerechten Entlohnung und eines gerechten Tausches basiert. Dadurch haben sie dann das, was heute oft so als Schwundgeld oder Freigeld bekannt ist oder so Tauschpreise, also viele dieser Konzepte, die bis heute sehr stark so in alternativen Bewegungen vertreten werden oder mit denen experimentiert wird, haben ihre Ursprünge so, da haben einen starken Bezug zum klassischen Individualanarchismus. Bei Crimethink ist es dann eher so, dass fast so eine ökonomische Verweigerungshaltung, also alternative ökonomische Modelle ersetzt. Also es geht ja da sehr viel um Konsumkritik, um sich entziehen halt überhaupt so dieses kapitalistischen Systems, zum Teil also illegalistische Tendenzen halt, Ladendiebstahl und so weiter, Containern, dann schon also tausch-schenk-ökonomische Dimensionen. Damit wird ich jetzt diesen kurzen Abriss sein lassen und ich denke, es wird sich dann in der Diskussion schon ergeben, woran die Leute noch mehr Interesse haben. Danke dafür.